Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Auf den ersten Blick könnte man denken, das Folgende geht so gar nicht zusammen. Wie kann es sein, dass in den USA Trump-Anhänger, also Leute, die an eine America First und Make America Great Again Ideologie glauben, dass diese Leute gleichzeitig Sympathien hegen für Russland, genauer genommen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin?
Mit Putins Rückkehr in das Präsidentenamt 2012 erschien Russland und ihr Präsident als naheliegende Anführer für eine neue konservative Internationale, die sich gegen die Political Correctness, den ausgeprägten Individualismus, Kosmopolitismus, Feminismus, Multikulturalismus, der Postmoderne oder des liberalen Europas richtet. Für viele westeuropäische Rechte bietet Russland ein Bündnis gegen die USA und gegen Brüssel an, also gegen den transatlantischen Westen und die Werte und gesellschaftlichen Kontexte, die damit zusammenhängen.
In Russland gibt es einen neuen illiberalen Konservatismus. Das sagt Katharina Blum. Sie ist Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Osteuropa an der Freien Universität Berlin. Dieser neue, antiwestliche, antiliberale Konservatismus richtet sich gegen Globalisierung, gegen liberale Werte, wie zum Beispiel Individualismus oder Multikulturalismus, und er geht einher mit nationalistischen und autoritären Einstellungen. Wie dieser neue, illiberale russische Konservatismus entstanden ist, erzählt Katharina Blum gleich hier in ihrem Vortrag. Er ist über viele Jahre hinweg gewachsen, sagt Blum. Er ist ein intellektuelles Projekt, in das viele Menschen viel investiert haben und das Einzug gehalten hat in die russischen Machteliten. Zugleich bietet sich dieser neue Konservatismus an als Partner für europäische und US-amerikanische rechtsautoritäre und nationalistische Bewegungen. Dadurch stellt er nicht nur eine Herausforderung dar für den Liberalismus weltweit, sondern auch für einen demokratisch ausgerichteten Konservatismus. Katharina Blum hat ihren Vortrag gehalten am 23. Januar 2023 an der Freien Universität Berlin im Rahmen der Vorlesungsreihe zur Kritik und Zukunft des liberalen Skripts. Veranstaltet wurde diese Reihe vom Exzellenzcluster Contestations of the Liberal Script, der von der DFG gefördert wird. Der Titel von Katharina Blums Vortrag lautet »Russland als Pionier eines neuen, illiberalen Konservatismus«.
Ich versuche, eine Einordnung, einen Bezug zu uns herzustellen mit diesem Stoff und auch zu den Debatten, die wir innerhalb des Clusters führen. Und deshalb gestatten Sie mir, wenn ich sagen, vielleicht für Sie ungewöhnlich, anfange mit einer Replik auf den Konservatismus. Und warum ich das tue, wird Ihnen hoffentlich im Laufe der Zeit klar. Große historische Umbrüche gehen meist mit einer politischen Polarisierung und Mobilisierung in die eine oder andere Richtung einher. Sie erinnern sich vielleicht an die Occupy Wall Street Bewegung um die Globalisierungskrise 2008, 2009 herum, die man vielleicht eher als eine linke Mobilisierungsbewegung denken kann oder sie so einordnen kann. In den letzten Jahren erleben wir aber doch eine massive Mobilisierung eher von rechts. Um das Phänomen zu begreifen, dass es sich dabei eben nicht einfach, wie lange gerade in Deutschland, um ein gesellschaftliches Randphänomen handelte, sondern um eine Radikalisierung oder Mobilisierung, die schon was mit der Mitte der Gesellschaft zu tun hat. Dafür hat sich der Begriff des Populismus oder des rechtsautoritären Populismus durchgesetzt im akademischen Diskurs. Und wenn Sie Zeitungen aufschlagen, ist das eigentlich auch das Standardwort, mit dem neue Rechte, christlich-fundamentalistische Rechte und eben auch illiberale Konservative bezeichnet werden. Ich habe kein Problem so sehr, diesen Begriff zu benutzen. Ich benutze ihn nicht so oft, muss ich gestehen. Aber mir scheint die Diskursdominanz, die Populismus oder rechter und autoritärer Populismus erreicht hat, vor allem im liberal-demokratischen Mainstream, etwas Wichtiges zu übersehen, nämlich, dass dieser neue Populismus nicht nur den Liberalismus in seiner heutigen Gestalt herausfordert, sondern auch den Konservatismus. Mehr noch, dass diese rechtsautoritären nationalistischen Bewegungen sich oft selbst als konservativ bezeichnen und versuchen, den Konservatismus neu zu besetzen. Da, wo sich dies innerhalb von etablierten Parteien abspielt, wie zum Beispiel bei den Republikanern in den USA oder den Tories in Großbritannien, ist es offensichtlich. Aber wir sehen den Kampf um den Konservatismus auch zwischen AfD und der CDU, anfangs stärker als im Moment und zum Teil auch innerhalb der CDU. Der ehemalige CDU-Politiker und AfD-Mitgründer Gauland hat bereits 2002 eine Anleitung zum Konservativsein verfasst. Mark Jongen, Philosoph, Ideengeber und Programmkoordinator der sogenannten bürgerlichen Flügels in der AfD Baden-Württembergs, heute auch Bundestagabgeordneter, spricht von einem Avantgarde-Konservatismus, bei dem er zwei Dinge betont. Zum einen gehe es diesem Konservatismus nicht um den Erhalt des gegenwärtigen Status quo. Zum anderen könne man sich nicht einfach zur Tradition bekennen, sondern, Zitat, um in einer Zeit permanenter Traditionsbrüche Tradition zu bewahren, müsste man tradierungswürdige Zustände erst wieder aktiv herbeiführen und gestalten. Und auch wenn der Journalist und Literaturkritiker Ulrich Greiner kaum der AfD zugerechnet werden kann, so ist doch sein 2017 verfasstes Essay Heimatlos, Bekenntnis eines Konservativen, symptomatisch für eine, ich würde behaupten, Orientierungskrise innerhalb des etablierten liberalen Konservatismus. Der britische Publizist Edmund Fawcett geht in seiner historisch-philosophischen Analyse des Konservatismus davon aus, dass eine stabile, liberale, repräsentative Demokratie Konservative braucht, die bereit sind, Liberalismus und Demokratie zu akzeptieren und mit liberalen Kräften zu kooperieren. Die Geschichte des Konservatismus seit der Französischen Revolution weist ein spannungsreiches Verhältnis zu Liberalismus und Demokratie auf und zugleich eine hohe Anpassungsfähigkeit, die es ihm, dem Konservatismus, erlaubt, immer wieder die dominante politische Kraft in den westlichen Demokratien zu werden. Über 100 Jahre, resümiert Fawcett, haben die Konservativen dabei geholfen, die liberale Moderne zu schaffen und zu erhalten, in der sie sich viele nicht zu Hause fühlten. Konservatismus, so Fawcett, kann liberal und illiberal sein, ebenso wie der Konservatismus moderat und radikal sein kann, je nach seinen sozialen Trägerschichten. Auch Mannheim, Karl Mannheim, der Soziologe aus den 20er Jahren, der ein berühmtes Buch über den altdeutschen Konservatismus geschrieben hat, betonte das Potenzial zur Gegenrevolutionierung in konservativ-politischen Denkstilen. Gerade der europäische und insbesondere der deutsche Konservatismus zeigt dies. Jongen formuliert im Grunde, was Paul de Lagarde schon 1853 notiert hat. Zitat: Um konservativ sein zu können, verlange ich Zustände, die des Konservierens wert sind. Man kann auch nicht die konservative Revolution der Weimarer Zeit einfach so aus dem Konservatismus heraus definieren, obgleich sie intellektuelle Wegbereiter des Nationalsozialismus waren. Wenn etwa Theodor Adorno versucht, zwischen einem moderaten, er sagt genuinen, und einem autoritären, er sagt Pseudokonservatismus zu unterscheiden, so unterstellt er damit, dass man normativ ein für alle Mal fixieren könnte, was genuin richtiger Konservatismus ist und was nicht. Adorno definiert genuinen Konservatismus als per se pro-liberal, pro-demokratisch und er trete für die Rechte der Minderheiten ein, während Pseudokonservatismus für Konventionalität und Unterwürfigkeit stehe, begleitet von Gewalttätigkeit und im Unterbewussten beherrscht von anarchistischen Impulsen und chaotischer Destruktivität. Mit einer solchen Aufspaltung wird jegliche Spannung aus dem genuinen Konservatismus herausgenommen. Eine weitere Unterscheidung ist noch wichtig, die ich denke für das Verständnis, für die Ebene, auf der ich mich bewege, wichtig ist. Und ich komme noch mal auf Karl Mannheim zurück. Der unterscheidet nämlich zwischen einem konservativen Alltagshabitus und Konservatismus oder manche sagen Konservativismus als ein politisches Überzeugungssystem oder als neutral gesprochen ideologische Strömung. Der konservative Alltagshabitus, ich glaube, den kennen wir alle, er nennt es konservative seelische Haltung. Die lässt sich als Festhalten am halt Hergebrachten, am Gewohnten, an der Tradition, an den Routinen, an das, was man schon immer gemacht hat, bezeichnen. Und Mannheim nennt das Traditionalismus, nicht Konservatismus. Davon unterscheidet er politischen Konservatismus als eine moderne, reflexive, reaktive politische Denkströmung. Sie ist reaktiv, weil sie sich immer auf eine konkrete historische Situation bezieht, was im Grunde alle Ideologien tun. Sie ist reflexiv, weil sie sich auf die großen ideologischen Alternativen, den sogenannten progressiven Ideologien bezieht, nämlich Liberalismus, Kommunismus oder Sozialismus in ihrer jeweiligen historischen Gestalt. Angesichts seines reflexiven, reaktiven Charakters wird nicht selten gefragt, ob es überhaupt so etwas wie einen festen Kern von Konservatismus gibt. Samuel Huntington hat in seiner berühmten Studie aus den 1950er Jahren gesagt, also Konservatismus ist situativ und positional. Und es gibt eigentlich nur einen ganz schmalen Kern von dem, was Grundsätze des Konservatismus ausmachen. Mannheim spricht von Grundintentionen, zu denen er zum Beispiel einen konkreten, er nennt das konkreten Freiheitsbegriff, im Unterschied zum liberalen abstrakten Freiheitsbegriff, bezieht. Der konkrete Freiheitsbegriff bezieht sich auf Kollektivgebilde und macht Kollektivgebilde und im Unterschied zu Individuen zum entscheidenden Subjekt der Freiheit. Das ist für ihn ein Element des konservativen Denkhabitus. Ein Denken in organischen Gemeinschaften, Familie, Kooperation, Nation. Ein Denken eher in Räumen und in Zyklen, in Zeitzyklen und nicht in linearer, progressiver Zeit. Ja, also Fortschrittsdenken im Sinne eines linearen Fortschreitens, Verbesserns der Gesellschaft ist kein Element konservatives Denken, genauso wenig das Modellieren eines neuen Menschen. Ja, das ist quasi jenseits des konservativen Denkens. Michael Frieden hat Mannheim aufgegriffen und spricht von Schlüsselkonzepten. Und da zählt er zum Beispiel dazu, oder ganz wesentlich, nicht in Betonung von Status quo, aber von evolutionärer Bewegung, von Tradition und von sozialer Ordnung mit einem extrahumanen Anker. Religion, quasi Natürlichkeit, wir kennen das, wir sehen das bei der Naturalisierung von Geschlechterrollen. Also etwas, das soziale Ordnung sich quasi dem Zugriff menschlicher Modellierbarkeit unterstellt, beliebiger menschlicher Modellierbarkeit entzieht. Erst nach 1945 lässt sich in Kontinentaleuropa von einer Art Synthese konservativen und liberalen Denkens sprechen. Die liberale repräsentative Demokratie als historischen Kompromiss möglich gemacht hat. Ein Kompromiss, der sich auf ein konservativ-bürgerliches Milieu und auf das christliche Facharbeitermilieu als soziale Trägerschichten stützen konnte. In Westdeutschland bedeutete das eine Kombination von sozialem Katholizismus, der alten zentristischen Parteien Weimars, kombiniert mit den ordoliberalen Marktwirtschaftler Ludwig Erhards. Auch in Frankreich gab es solche Kompromisse zwischen de Gaulle, einem eher einen nationalen Etatist, und freien Marktwirtschaftlern. In den USA akzeptierten die Konservativen nach 1945 den Keynesianismus und das linksliberale Projekt des Aufbau eines Sozialstaates, das sie in den 30er Jahren noch vehement bekämpft hatten. Und ab den 80er Jahren finden wir eine neue Fusion von Konservatismus, Neoliberalismus und außenpolitischen Unilateralismus in den USA. Und wir verbinden diese drei Eigenschaften mit dem Wort Neokonservative oder einfach nur amerikanische Neokons. Heute scheint die Fähigkeit, der liberalen Konservativen geschwunden zu sein, die inneren Spannungen und Konflikte zwischen moderat und radikal, wirtschaftsliberal, sozial und konservativ zu überbrücken und zu integrieren. Dies hängt auch aus meiner Sicht, also nicht nur aus meiner Sicht soziologisch betrachtet, mit einem Schwinden und einem Wandel der sozialen Trägerschichten zusammen, die sehr uneinheitlich von der Globalisierung profitiert haben, aber eben auch mit einfach sozio- und kulturellem Wandel. Was wir gegenwärtig erleben, und das ist quasi meine Ausgangsthese, ist nicht nur eine Krise des Liberalismus, sondern auch eine Krise des liberalen Konservatismus im Westen, der es nicht mehr vermag, die widerstrebenden Ströme und Konflikte unter ein hegemonales konservatives Projekt zusammenzuhalten. Welche Rolle spielt jetzt dabei Russland? Zunächst einmal keine. Keine offensichtliche jedenfalls. Die weniger offensichtliche Rolle ist aus meiner Sicht eine dreifache. Erstens stellt der Antikommunismus, der ja auch ein Antisowjetismus war, in der Nachkriegszeit für den liberalen Konservatismus im Westen eine integrative Kraft und ein Kompass im Kalten Krieg dar. Ihr Wegfall bedeutet ein Wegfall einer wichtigen Klammer, um unterschiedliche politische Kräfte zu integrieren. Ob der Krieg in der Ukraine diese Klammer wiederherstellt, bleibt abzuwarten. Zweitens bietet sich Russland aktiv für die konservative Rechte als ein geopolitischer Partner an. So für die USA-amerikanischen Alt- oder Paleokonservativen, die im Hegemoniekampf mit China Russland sehr viel lieber an der Seite der USA wüssten und kritisieren, dass die USA diese Option für die Ukraine geopfert hat. Das ist sehr deutlich formuliert. Für viele westeuropäische Rechte bietet Russland ein Bündnis gegen die USA und gegen Brüssel an, also gegen den transatlantischen Westen. Denn wenn was irgendwas heute Westen ist, dann ist es genau diese transatlantische Struktur und die Werte und gesellschaftlichen Kontexte, die damit zusammenhängen. Das ist ja auch eine soziale Konstruktion, was Westen ist. Ja. Aber dieses Angebot, ja, geht mit uns, schmeißt die Amerikaner raus, sage ich mal, das Blatt. Gestaltet uns die eurasische Landmasse, das bestand recht lange. Der neue europäische Kontinentalismus, das ist sozusagen ein Zitat, da gibt es auch Bücher zu, die Europa unabhängig von den USA machen soll, wird mit einer vermeintlichen konservativen Wertegemeinschaft verbunden, die sich gegen die Political Correctness, den ausgeprägten Individualismus, Kosmopolitismus, Feminismus, Multikulturalismus, der Postmoderne oder des liberalen Europas richtet. Mit Putins Rückkehr in das Präsidentenamt 2012 erschien Russland und ihr Präsident als naheliegende Anführer für eine neue konservative Internationale. Das ist kein Wort von mir, sondern das ist sagen das Wort oder die Formel, die durch die Medien ging und die auch Resonanz fand, und zwar auch gerade in den USA bei der christlichen Rechte und auch bei den Paleokonservativen. Patrick Buchanan, ein ausgewiesener Gegner der Neokons innerhalb der Republikaner und Paleokonservative, fragt 2013, ich zitiere, ist Putin nicht einer von uns? Und ein Anhänger von Trumps Credo America First, William Lind, meint, sollten wir nicht den russischen Präsidenten dankbar dafür sein, der es wagt, der politischen Korrektheit zu trotzen? Und Lind setzt gegen die amerikanische Außenpolitik seit dem Ende des Kalten Krieges bis Obama gerichtet fort, und das Zitat können Sie lesen, die Welt steht Kopf, Amerika, das andere Länder verurteilt und sogar angreift, um Demokratie und jakobinische Definitionen von Menschenrechten durchzusetzen, wird zum Anführer der internationalen Linken. Russland ist dabei, seine historische Rolle als Anführer der internationalen Rechten wieder zu behaupten. Dies ist eine Umkehrung von historischer Bedeutung. Amerikas Konservative sollten die Rückkehr eines konservativen Russlands begrüßen. Drittens. Kann man gerade in einigen postkommunistischen Ländern die intellektuelle Formierung illiberaler Konservatismen, ich sag's mal vorsichtig in der Mehrzahl, studieren, die auf dem internationalen Parkett auch entsprechend auftreten und somit die Krise des liberalen Konservatismus verschärfen. Das betrifft vor allem Ungarn und Polen, aber auch Russland. Länder mit einer schwachen liberalen Tradition, denen es nach 1998 nicht gelang, eine entsprechend liberal-konservative Partei überzeugend zu etablieren und zu stabilisieren. Die russische Version stellt eine radikale, geopolitisch und geoökonomisch aufgeladene Version dieses neuen illiberalen Konservatismus dar. Allerdings ist auch hier, auch innerhalb dieser Version, gibt es verschiedene Strömungen. Es ist also kein homogenes Gebilde, wie es, wenn wir jetzt heute drauf schauen und die Reden der Offiziellen hören, den Anschein hat. Was ich im Folgenden also vor allem machen möchte, ist, die Gemeinsamkeiten und weniger stark, aber auch Unterschiede des illiberalen russischen Konservatismus als einem intellektuellen Projekt vorzustellen. Dabei lege ich den Fokus auf jene intellektuellen und politische Aktivisten, die ich konzeptive Ideologen nenne. Damit meine ich Intellektuelle, die programmatisch an der Neuerfindung eines illiberalen Konservatismus gearbeitet haben und damit nicht nur Diskurshoheit anstrebten, sondern auch politischen Einfluss. Sie haben oft ihre ganze Biografie in dieses Projekt investiert und sie sehen sich zum Teil als Gegeneliten, als Verteidiger Russlands, als Vertreter der Mehrheit der Bevölkerung und des heimischen Unternehmertums gegen transnationale Konzerne, gegen die eigene kleptokratische neue Oligarchie und Bürokratie. Also bitte nicht verwechseln, komme ich noch mal ganz kurz am Schluss drauf, mit dem, was quasi offiziell da jetzt gesprochen wird, obwohl, und deshalb ist diese Gruppe trotzdem wichtig, obwohl ich diese Differenz mache, obwohl ein Großteil des Arsenals, des rhetorischen Arsenals, was wir heute in den Reden von Putin, Lavrov und vielen anderen hören, genau aus diesen Quellen stammen. Denn Politiker sind bekanntermaßen selten Ideologen. Sie brauchen immer Leute, die also auch quasi in intellektuelle Arbeit investieren. Und es wäre eben auch zu einfach, immer nur zu sagen, okay, wer hat jetzt Putins Ohr? Welches Buch hat er denn nun jetzt gelesen? Ja, dann kommen dann irgendwelche Thesen, Dugins, ist Putins Hirn. Das sind alles Kurzschlüsse. Wir müssen uns klar machen, dass es in Russland nach der katastrophalen Transformation eine illiberal-konservative Gegenbewegung gab, die auch ein intellektuelles Projekt war, in die investiert worden ist und die quasi sukzessive absorbiert und kooptiert worden ist von der Machtelite, die sich dabei auch verändert hat und quasi in den offiziellen Sprech eingegangen ist, ohne dass das, was quasi offiziell ist und das, was ich jetzt beschreibe, identisch ist. Im Gegenteil, es gibt sozusagen eine Spannung, gerade von diesen konzeptiven Ideologen, zwischen Loyalität zu Putin und der Regimekritik. Ja? Es gibt in Russland auch eine Regimekritik von rechts. Und da ist das die prominenteste Gruppe. Ich nenne die Avantgarde, also diese konzeptiven Ideologen, Leute, also die, bevor es Mainstream geworden ist, investiert haben da rein. Es gibt natürlich in diesem Mainstream ganz viele Leute, die ich auch nehmen könnte, auch im Wissenschaftsbereich, im Journalismus, sehr viele Künstler. Künstler lasse ich hier ganz raus. Also mir geht es um quasi die, ich sag's mal ein bisschen grob, die Ideologieproduzenten. Ja? So. Tauchen wir also ein in die Gedankenwelt der konzeptiven Ideologen des neuen russischen illiberalen Konservatismus. Und ich behaupte nicht, dass es noch andere Versionen, Varianten gibt. Ich rede vom aus meiner Sicht dominanten Muster. Ja? Zunächst aber ist wichtig, dass innerhalb dieses dominanten Musters das, was Russlands Identität ist, alles andere als so klar ist, wie es jetzt im Moment auch in unserer westlichen Presse kommuniziert wird, Imperium, das ist schon ein steinstarker Strang. Ja? Aber sie sind sich weniger über die nationale Identität einig, als über die Aussage, dass nationale Identität Russlands prekär ist und von außen und von innen bedroht wird. Also sagen diese Angst, dass das sagen bedroht wird, dass es auch eine zu schwache nationale Identität gibt, dass es ein Manko ist, dass es diese nationale Identität keine Ressource ist für gesellschaftlichen Aufbruch, für Mobilisierung. Darüber sind sie sich einig. Ja? Also was nationale Identität Russlands aber genau ausmachen soll, ist weniger klar. Und hier unterscheide ich sehr grob, weil das ist ziemlich verwirrend, ich habe mich lange damit beschäftigt, zwei Stränge. Ich habe mich entschieden, es so einfach jetzt mal zu sagen. Und das eine ist eine konservativ-revolutionäre, die Anspielung an die 1930er Jahre ist nicht zufällig, neoimperiale Strömung. Zu ihr gehören ein Teil der Neo-Eurasianer, der orthodoxen Konservativen und die meisten orthodoxen Konservativen und neoimperiale Nationalisten. Diese feinen Unterschiede müssen wir jetzt, glaube ich, nicht verstehen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie von einer einzigartigen russischen, nicht-westlichen, nicht-europäischen Zivilisation ausgehen und Russlands Staatlichkeit als traditionales Imperium denken. Sie sind radikal in einem doppelten Sinne. Zum einen, weil sie früh einen klaren politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Bruch mit dem Westen propagieren. Und zum anderen, weil sie vehement für ein neues hegemoniales Projekt in Russland eintreten, das den postkommunistischen Chronikkapitalismus, den Klientelismus und den patrimonialen Charakter der russischen Staatlichkeit ein Ende bereiten soll. Das schließt ein radikaler Austausch der Eliten aus durch eine patriotische, moralisch integre Elite. Und da sehen Sie schon, wo die Spannung herkommt, weil das ist, glaube ich, nicht Putins Plan. Die zweite Strömung lässt sich grob als anti-imperial-evolutionären Konservatismus, konservativen Nationalismus und Nationalkonservatismus zusammenfassen. Ich komme gleich auf diese zurück. Ich will jetzt ganz kurz ein bisschen das illustrieren. Eine führende Gruppe der ersten Strömung hat sich 2012 im Izborska-Club zusammengefunden, genannt nach einer Festung der Moskoweter Rus an der heutigen Grenze zu Estland. Der Club galt lange im politischen Mainstream als rechtsaußen, gehört aber ins Umfeld der politischen Elite und wurde auch von Regierungsmitgliedern gefördert, gestützt von der russisch-orthodoxen Kirche. Okay. Die zweite Strömung will ich jetzt noch ein bisschen veranschaulichen. Ich behaupte, dass sie antiimperial ist, eher evolutionär, konservativ, Nationalismus oder Nationalkonservatismus im Kern umfasst, obwohl auch da Zivilisation auf komplizierte Weise reinfließt. Aber was wichtig ist, und da würde ich schon sagen, das ist ein vehementer Unterschied. Sie sehen in der postkommunistischen Russländischen Föderation einen imperfekten Nationalstaat, der verendet werden muss. Und das heißt, er soll vollendet werden mit einem russischen Nationalismus, nicht mit einem russländischen, denn die offizielle Bezeichnung ist ja russländisch, ne? Russischen Nationalismus. Und diesem russischen Nationalismus quasi als Gefühl, aber auch Ideologie, sollen sich auch die sogenannten indigenen Völker anschließen. Es spricht nichts dagegen, dass sie ihre Sprache und Kultur behalten, aber sie sollen quasi einen russischen Patriotismus entwickeln, ne? Der aber nicht sozusagen durch politische Teilhabe wie der amerikanische Verfassungspatriotismus gebaut ist, sondern wirklich als Identifikation mit der russischen Nation, also kulturell, in gewisser Weise ethnisch, aber eher also kulturell. Ja? Das bedeutet, dass also eine Differenz zwischen Bürgertum und Bürger und Staat gedacht wird, dass die Bürger quasi auch ermächtigt werden sollen gegenüber dem Staat, dass im Grunde die Nation klassische Solidargemeinschaft ist, die auch Ungleichheit überbrückt, in der Reiche mit Armen solidarisch sind und so weiter. Die konservativen Nationalisten und Nationalkonservativen wie Remisow, das ist hier ein Beispiel, nicht nur ein Beispiel, sondern einer der wichtigen Autoren, sahen im Zerfall der Sowjetunion keine weltgeschichtliche Katastrophe, sondern im Gegenteil eine Chance. Da durch den Separatismus der nicht-russischen Nation die heutige Föderation mit über 80 ethnischen Russen eine sehr viel größere Homogenität hat als die Sowjetunion. Das heißt, es ist eigentlich viel leichter, so eine standardisierte Gesellschaft, so eine Akkulturation hinzubekommen auf das Russischsein als unter den Bedingungen der Sowjetunion. Und die große Losung ist eigentlich gewesen, es muss wieder attraktiv werden, Russe zu sein. Das Selbstverständnis war, eine Art zivilisierten Nationalismus zu geben und den Putinismus damit zu untermauern, vor allem nach der Jukos-Affäre und der Enteignung und Verhaftung von Michail Chodorkowski, diesem Putinismus ein systematisches Gedankengebäude zu geben, um sukzessive und auf evolutionären Wandel bei gleichzeitiger Wahrung von Stabilität diese Gesellschaft zu stabilisieren und zu verändern. Ja? Viele von diesen Leuten sind in den Staatsapparat später abgewandert. Lange Zeit war diese Strömung auch eher gegen einen harten Bruch mit dem Westen und mit Europa. Die zweite nationalkonservative Strömung ist sehr viel schwächer in den Elitenkreisen verankert, war aber besonders in den 2000er Jahren einflussreich. Und auf ihr Konto geht auch zum Beispiel den Versuch, so diese Formel von einer Einstaatszivilisation, also zu versuchen, im Grunde Nationalstaat mit klaren Grenzen und Zivilisation, was eigentlich keine klaren Grenzen hat, zu verbinden, indem man sagt, okay, man ist eine Zivilisation, aber mit klaren Grenzen. Ein Erfolg würde ich Ihnen zubilligen in der veränderten Verfassung von 2020. Da wird nämlich etwas eingeführt, was vorher in der Jelzinschen Verfassung nicht drin stand. Da ist nur die Rede gewesen vom multinationalen Staatsgebilde. Und jetzt ist reingekommen, dass das russische Volk quasi der Staatsgründer ist. Der gibt dann nach Gründung des Staates, dann geht er dann in die russländische Gemeinschaft auf. Ja? Aber es wird herausgehoben, die russische Nation wird herausgehoben als diejenigen, die die russländische Föderation gründet, dann aber untergleichen spielt. Also insofern keine Titularnation ist. Das steht heute in der Verfassung drin und ich würde sagen, das lässt sich auf das Konto dieser Akteure beziehen. Der Michail Remisow, den ich hier vorstelle, galt in den frühen 2000er Jahren im Umfeld des Kremls als Hoffnungsträger für die Entwicklung eines neuen, originären russischen Konservatismus, der sich nicht im imperialen Denken verfängt. Ich zitiere ein ganz aktueller Text von 2022, Januar, 26. Januar 2022. Unsere Hauptsorge sollte nicht daran bestehen, ein Empire zu sein, sondern nicht Teil jemand anderen Empires. Der Anhänger des rechtsautoritären Staatstheoretikers Karl Schmidt, Remisow, hier wieder, hat lange Russland als das andere von Europa, also im Sinne von Othering, gedacht. Aber dieser Strang ist sehr viel enger, auch in der Rezeption mit der europäischen Kultur und Zivilisation verknüpft, obwohl auch er das liberale Europa der Französischen Revolution ablehnt. Beide Strömungen sind jedoch letztlich großrussisch, großrussisch-nationalistisch. Das heißt, sie betrachten die Versuche des ukrainischen Nationalismus, eine eigene historische Identität zu formulieren, als primär negative Abgrenzung von den Moskowitern ohne eigene Substanz. Die Hauptvertreter beider Strömungen haben die Annexion der Krim, den Separatismus im Donbass und die Losung von Novorossiya, Neurussland oder auch von russischen Frühling in diesem Kontext geprägt worden, befürwortet, aktiv betrieben, im Hinblick auf die umfassende russische Invasion 2022 unterscheiden sie sich indes. Ich komme darauf später nochmal zurück. Trotz der Uneinigkeit im Hinblick auf die nationale Frage und die sich daraus ergebenden Folgen die zum Teil gravierend sind, behaupte ich, dass die Gemeinsamkeiten dieser Strömungen doch ebenfalls erheblich sind und es erlauben, sagen, von einer dominanten Grundkonfiguration zu sprechen. Und in dieses Muster möchte ich jetzt grob skizzieren. Ich werde einige Punkte jetzt herausarbeiten. Das wichtigste Motiv, das wird Sie jetzt nicht sonderlich überraschen, ist die Souveränitätsfrage. Die Restauration der vollen oder vollumfänglichen Souveränität ist gleichsam das Leitmotiv. Und wenn man sich die Reden von Putin anschaut, durchweg von 2000, dann findet man auch bei ihm, also was ist das am meisten benutzte Wort von ihm? Souveränität. Vollumfängliche Souveränität meint aber nicht nur eine eigene, unabhängige Außen- und Verteidigungspolitik, sichtbar ab der Rede von Putin in München 2007, also diese Behauptung, oder nationale Ernährungssicherheit, ein Thema, was ab 2005 ganz groß war. Sie müssen bedenken, dass Ende der 90er Jahre Russland sich nicht mehr alleine ernähren konnte. Und heute ist es einer der wichtigsten Exporteure von Weizen und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Und das hängt mit dieser Kehrtwende zusammen bei Putin. So, okay, aber das reicht nicht. Auch nicht, was bei Putin auch sofort war, Russland war ja Ende der 90er Jahre relativ hoch verschuldet, mit fast 100% des Bruttoinlandsprodukts. Und zwar hauptsächlich im Ausland. Nach der Finanzmarktkrise klingt das alles nicht mehr ganz so schlimm, ne? Aber also eins der ersten Sachen, die Putin bei Putin ganz oben auf der Agenda standen, die Auslandsschulden runter und auch ein ausgeglichener Haushalt. Putin ist ein Vertreter der Austeritätspolitik. Und die haben im Grunde, als die Ölboom einsetzte, sofort im Grunde die sowjetischen Auslandsschulden, die sie ja alle übernommen haben, plus die Auslandsschulden aus den 90er Jahren, zurückgezahlt innerhalb von wenigen Jahren. Die Auslandsverschuldung ist heute minimal in Russland und überhaupt die Verschuldung des Staates ist lächerlich. Aber es geht eben, und das ist der Punkt bei den illiberalen Konservativen, das reicht ihnen alles nicht, sondern es geht schon um eine prinzipielle Veränderung auch von Geldpolitik, von Kapitalkontrollen, von einer Loslösung des Dollars als der dominanten Währung. Glasew, den ich vorhin erwähnt habe, war eigentlich der frühen Leute, die gesagt haben, wir müssen vom Handel auf der Dollarbasis zurückgehen, auf Rubelbasis. Und das Grundproblem, der Grundkonflikt zwischen diesen Leuten, die man auch als Entwicklungsetatisten bezeichnen kann, mit den Wirtschaftsliberalen in den Putins Reigen, war immer die Geldpolitik und immer die, also auch damit verbunden, die Kreditpolitik. Weil Russland hat den Ölboom nicht genutzt, um systematisch in das eigene Land ausreichend zu investieren. Das sagt sogar die Weltbank. Und die Kredite sind im Vergleich zu Europa oder auch den USA, auch in den Zeiten, wo wir eine Niedrigzinspolitik hatten, waren sehr hoch. Ging rauf und runter, rauf und runter. Aber Kredite für heimische Unternehmen, die nicht sozusagen an dem Kreml-Netzwerk hingen, die Sonderbedingungen haben, für die ist bis heute Zugang zu Geld, zu Krediten ein großes Thema. Der Streit ist, und wo die illiberalen Konservativen sagen, wir haben eine andere Agenda, ist, wir wollen weg von diesen Reduktion auf ein Exportland von Rohstoffen und Nettokapital. Ja. Und das wird identifiziert mit den falschen Rezepten des Westens, mit dem Washingtoner Konsensus. Es hat sich ein Modell abhängiger Entwicklung durchgesetzt an der Peripherie des Westens. Und das können diese Leute auch nicht mit dem Selbstverständnis als Souveränität und als Großmacht Russlands verknüpfen. Das heißt, es geht um eine grundsätzliche Kurskorrektur weg von dem Rohstoffexportmodell von rechts. Ein Zitat oder zwei Zitate bringe ich hier von Remisow, der das aus seiner Perspektive bezeichnet, also eher ein nationalkonservativer. Zitat: Alle hochentwickelten Staaten haben ohne Ausnahme eine lange Phase ausgeprägten Protektionismus durchlaufen. Erst danach gingen sie dazu über, ihre Handelsbeziehungen mit der Außenwelt zu liberalisieren. Heute steht nicht nur für Russland, sondern auch für andere Länder, die sich entwickeln wollen, nicht Liberalisierung des Handels auf der Tagesordnung, sondern Protektionismus und die Unterstützung des heimischen verarbeitenden Gewerbes. Das sagt er in der Studie, die ich angezeigt hatte, Konservatismus als Softpower Russlands Mitte 2014, kurz vor der Annexion. Und das zweite Zitat, was ich immer wieder bringe, das stehen, finden Sie hier auf der Folie. Eine Modernisierung der Wirtschaft und Gesellschaft ist niemals unter den Bedingungen einer vollständigen wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Öffnung gegenüber entwickelteren Märkten gelungen und wird niemals gelingen. Zitat Ende. Freilich, Souveränität, ja, das ist etwas, was sich nur große Länder leisten können, USA, Indien, China und eben Russland. Kleinere Länder müssen sich großen anschließen oder andere Bündnisse suchen. Für die Neoimperialisten ist das relativ einfach. Ne? Das sind große Zivilisationen, ein bisschen Huntington, ja, Clash der Zivilisationen, nicht so stark, aber ja, also das Denken in großen zivilisatorischen Räumen, die gleichzeitig geopolitische und geoökonomische Blöcke sind, ja, und das ist eine traditionelle Wertegemeinschaft und die Leute sind sich kulturell näher. Wenn sie wohlverstandene Eigeninteressen sind und nicht abgelenkt werden, wie die Ukrainer von ihren eigenen Interessen, ja, dann geht das quasi natürlich in diese Gemeinschaften rein. Für Nationalisten wie Remisow ist das weniger leicht. Ja? Da ein Nationalist, wenn er einer denn ist, das Selbstbestimmungsrecht anderer Völker schon anerkennen muss. Für ihn ist ja der Bedeutungsverlust der Nation im Zuge der Globalisierung ja gerade ein Problem. Und er zitiert da auch Ulrich Beck zum Beispiel mit dem Satz, dass die Globalisierung die Einheit von Nationalstaat und nationaler Gesellschaft zerstöre, welche die Substanz der Moderne gewesen sei. Allerdings, so folgt er dann weiter, kann die Globalisierung heute nur durch größere politisch-regionale Gruppen eingedämmt werden. Dies sei das Dilemma des rechten Antiglobalismus. Er muss eine supranationale Form gefunden werden, um nationale Probleme wieder lösen zu können. So Remisow 2012. Ja. Also nachholende Entwicklung bedarf also nicht nur staatlicher Protektion, sondern auch Wirtschaftspolitik. Glasiw spricht von einer integrierten Wirtschaftspolitik. Ich mache es mal kurz. Ja, dass eben Geldpolitik, Innovationspolitik und Industriepolitik, also eine Reindustrialisierungsstrategie, koordiniert stattfindet. Da wird nach China geschaut. Und in der Tat, wir sehen es ja auch jetzt im Krieg, also ist ein großes Land und für die Größe dieses Landes ist, sagen, was heimisch hergestellt wird, relativ gering. Also die eigenen Wertschöpfungsketten oder Zuliefernetzwerke in diesem großen Land sind durch den Zerfall der Sowjetunion, aber auch durch die Privatisierung, sind sehr stark zerstört worden und nur schwach wieder aufgebaut worden. So beklagt sich zum Beispiel Glasew in diesem Fernsehsender Zargrad, ja, dass Russland zwar den größten oder einer der größten, ich glaube, es ist sogar der größte Aluminiumhersteller der Welt beherbergt, der auch fleißig exportiert. Aber Russland produziert nicht mal die Büchsen für Softdrinks selbst. Ja? Also es ist ein einfaches Produkt. Und die Kritik an Putin ist immer, dass das nicht konsequent verändert worden ist, als es noch Zeit war. Und zu dieser ganzen Gemengelage der integrativen Wirtschaftspolitik gehört für ihn auch indikative Planung, was für ihn auch wieder sehr stark an dem chinesischen Modell orientiert, nicht freies Unternehmertum ausschließt. Ja, also indikative Planung, dass wir wieder indikative Planung brauchen, dass auch der ganze konservative, patriotische Mainstream, finden Sie immer dieses Wort, wenn die Liberalen sagen, das ist Dirigismus. Und unser russischer Staat, der ist so korrupt, das kriegt ja eh nicht hin. Ja? Also das sind so die Spannungen neben der Geldpolitik. Ja? Und da gibt es auch Abstufungen zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Aber worüber sich eben, und das ist eine Gemeinsamkeit, sie alle einig sind, die in diesem illiberalen konservativen Camp, ist, dass der Staat quasi ein Entwicklungsagent der Wirtschaft werden soll, ein Developmental State. Und das ist ein bisschen nach Asien geschaut, obwohl das Modell nicht kopiert werden kann, schon eine radikale Abkehr vom Nationalismus oder Wirtschaftsliberalismus. So, zu diesem Binnenmarktmodell gehört, also sozusagen ein auf den Binnenmarkt orientiertes Modell, gehört aber auch, dass man, was dann auch in der Verfassung passiert ist 2020, Pensionen an die Inflation angleicht. Also es gibt jetzt in der Verfassung den Satz, dass Pensionen und Sozialleistungen indexiert werden müssen. Also das sind also Dinge, die eben mit diesem Modell zusammenhängen. Es ist also nicht nur ein quasi auf engsten Sinne Wirtschaftspolitik bezogen, sondern hat auch eine sozialpolitische Komponente, die ich jetzt nicht weiter ausführen kann. Diesem Modell, was ich jetzt skizziert habe, wird oft vorgeworfen, das ist Isolationismus und Autarkie. Ja? Und in der Tat sind es auch Wörter, die benutzt werden in diesem Diskurs. Aber was ist damit gemeint? Also nicht eine komplette Abschottung von der Welt und auch nicht eine Fokussierung allein auf Russland, denn es ist allen klar, dass weder demografisch noch von der Wirtschaftskraft Russland ausreicht, um eine geopolitische, geoökonomische Supermacht zu sein, also Großmacht in diesem Konzert der großen Mächte. Das also Binnenmarkt heißt, eine Region, die über die Grenzen des heutigen Russlands hinausgeht. Und da kommt eben dann auch die Ukraine und Belarus als Länder, Anrainerländer, die am weitesten entwickelt sind und auch am stärksten industrialisiert sind, ins Spiel als neben der kulturellen Komponente als unverzichtbare Bausteine dieses quasi gemeinsamen Binnenmarkts. Und da spielt die Orientierung an die EU zum Teil auch schon eine Rolle. Also man will, da wurde ja auch mit der Eurasischen Union auch ein bisschen kopiert. Das Wort, ich sag mal jetzt nicht Imperium dazu, sondern ich benutze ein Wort, was auch benutzt wird, das ist nämlich Weltökonomie. Weltökonomie stammt vom französischen Wirtschaftshistoriker Fernand Braudel. Und der Herr Braudel gehört neben Wallerstein zu den am häufigsten nicht-russischen Autoren, die in Bezug auf eine globale Wirtschaftsordnung von russischen Konservativen herangezogen werden. Und dabei geht es um die Vorstellung, dass also wir es eben nicht mit einer einfach globalisierten Welt, in der quasi internationale Arbeitsteilung, jeder kann das Beste macht, sondern dass es quasi Makroregionen gibt, von relativ geschlossenen, selbstständigen wirtschaftsgeografischen Räumen. Das nennt er Braudel Weltökonomie. Einer der Kernpunkte des Konflikts mit dem Westen, sogenannten kollektiven Westen, ist, dass das Zusammenbauen einer solchen Weltökonomie aus russischer Sicht vom Westen nicht akzeptiert worden ist. Ja. Das schließt nämlich auch Einflusszonen ein. Und das ist eben auch einer der Schlüssel zu dem Konflikt neben der kulturellen und Seite zu dem Konflikt mit der Ukraine. Es geht nicht nur um die NATO-Geschichte. Ich klammer die aus, da kann man sich ja ewig drüber reden, welche Rolle die NATO spielt. Aber wenn wir nicht diesen Punkt sehen, dann verkennen wir die Härte dieses Konflikts nicht. Es ist nicht nur ein außenpolitischer, verteilungspolitischer Konflikt. Ich zitiere hier mal einen von den Leontief, ein Journalist, der zugleich Pressesprecher und Vizepräsident des halbstaatlichen Ölkonzerns Rosneft ist. Er sagt 2010 schon zur Ukraine, kampflos Sewastopol aufzugeben und unter amerikanischen Einfluss zu stellen, ist für keine fähige russische Regierung möglich. Er lehnt freilich einen Krieg ab, zu diesem Zeitpunkt, weil er sagt, man kann einen Krieg nicht gegen sich selbst führen. Großmachtstatus und Binnenmarkt hängt eng mit der demografischen Frage zusammen. Die berühmte Diagnose des Club of Rome über die Überbevölkerung des Planeten erscheint unserem nationalkonservativen Remisov beispielsweise als neomalthusianische Strategie des Westens, andere Weltregionen das Recht auf Entwicklung zu nehmen. Bemerkenswerterweise ist das Thema Demografie gerade bei den orthodoxen Konservativen im Umfeld der russisch-orthodoxen Kirche ein großes Thema. Wobei es auch hier weniger um ethisch-christliche Argumente geht für oder gegen Abtreibung, sondern um geopolitische geoökonomische Argumente. So meint der Leiter eines prominenten Demografieinstituts beim Präsidenten, ein orthodoxer Konservativer und nicht mal richtig alt, ja, 1974 geboren, es war die sowjetische Regierung, die als erste Abtreibung legalisierte und das Verfahren zur Registrierung von Ehen pervertierte. Eine Frau, die vom Familienherd abgeschnitten wurde, wurde zur Arbeit im Namen der hellen kommunistischen Zukunft geschickt. Und die Vaterrolle wurde zu der eines Insekts reduziert, was zur kompletten Deformation der Familienstrukturen führte. Während der Herrschaft des Zaren Nikolai II. Wuchs Russlands Bevölkerung um 50 Millionen. Und in der Jelzin- und der darauffolgenden Periode schrumpfte sie um mehr als 12 Millionen. Sind dies Zahlen nicht überzeugend? Oder wo stünden wir, wenn das alles nicht passiert wäre, im Vergleich zu Indien und China? Das kann man dann auch nachlesen. Demografie, Krise der Familie, Ablehnung von Homosexualität, Betonung der natürlichen Geschlechterrollen, neue alte Rollen des Mannes als patriarchischer Beschützer der Familie hängen also hier durchaus zusammen, obwohl das von unterschiedlichen Akteuren unterschiedlich betont wird. Ja. Die Konservativen haben 2005 und 2006 sehr stark für die sogenannte paternalistische Wende des Präsidenten haben die gefordert und haben die unterstützt, in deren Zuge die kinderreiche Familie zum gesellschaftlichen Ideal erklärt und propagiert wird. Ja. Das bedeutet nicht ein Rückzug, das sagt niemand ernsthaft, ein Rückzug der Frau aus der Erwerbstätigkeit, das kann sich Russland auch gar nicht leisten. Aber die Vorstellung, dass die Frau für die Reproduktion der Nation zuständig ist und dieses Ideal der kinderreichen Familie, zwar mit mehr als 2 Kindern, besten 5, das ist sehr massiv propagiert worden. Die sozialpolitischen Maßnahmen, die allerdings dann umgesetzt wurden, und da werde ich Sie jetzt nicht mit behelligen, die haben eigentlich nie ausgereicht aus Sicht der Konservativen. Ich komme damit also zum Schluss. Ich denke, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Grundströmungen, gerade in Bezug auf die Ukraine und den Krieg 2022, prominent ist, weil dann die neoimperiale Strömung darin eigentlich die Chance sieht, vielleicht auch die letzte Chance, einen Paradigmenwechsel herzustellen. Und so diskutieren sie auch. Also der unbedingte Sieg und dass wirklich jetzt unter den Bedingungen der westlichen Sanktionen das passiert, was sie eigentlich fordern, schon lange fordern. Der nationalkonservative Strang, der eher evolutionär und ein Stück weit moderater aufgetreten ist politisch, ist da weniger optimistisch gewesen. Aber letztlich, wenn ich jetzt nochmal Remisow zitieren darf, ist das eher ernüchternder, aber letztlich in der Kernaussage dann doch etwas, dass man als, man muss sich jetzt quasi um die Flagge versammeln, man muss sozusagen die militärisch-industriellen Komplex stützen, die Intellektuellen müssen endlich aufhören, sich zu streiten und immer Russland zu kritisieren, ist sozusagen jetzt der Moment gekommen, wo wir uns vereinen müssen. Ja? Also der illiberale Konservatismus, das hoffe ich, habe ich deutlich gemacht, kann ich 1:1 als offizielle quasi Ideologie Russlands gelten, obwohl sich eben die offizielle Rhetorik aus diesem Arsenal bedient. Es handelt sich bei ihm um eine Gegenrevolutionierung gegen die Globalisierung unter amerikanischer Dominanz und gegen die eigene Unfähigkeit, ein Erfolgsmodell zu etablieren, die sich unter diesem Dach des Konservatismus formiert hat. Dieser Konservatismus setzt sich deutlich gegen zeitgenössischen Liberalismus, aber auch gegen zeitgenössische Versionen eines liberalen Konservatismus ab. Wie auch immer der Krieg ausgeht, wird er als Katalysator für eine neue Weltordnung wirken, auf die sowohl liberale Demokraten wie auch demokratisch orientierte Konservative neue Antworten finden müssen. Ich danke.
Das war die Soziologin Katharina Blum über den neuen illiberalen russischen Konservatismus. Sie hat ihren Vortrag gehalten am 23. Januar 2023 an der Freien Universität Berlin im Rahmen der Vorlesungsreihe zur Kritik und Zukunft des liberalen Skripts. Veranstaltet wurde diese Reihe vom Exzellenzcluster Contestations of the Liberal Script, kurz Scripts, der von der DFG gefördert wird.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.